ARD.
Das hört man, oder? Man hört, dass hier da draußen noch gebaut wird, ne?
Ja.
Ja.
Aber mach ruhig zu.
Ja, mach ich natürlich zu.
Ja. Wenn ich hier noch ein bisschen lauter drehe, hörst du mich dann besser, ja, ne?
Warte mal kurz, ich muss doch erstmal die Kopfhörer aufsetzen.
Ach so, ja.
So.
Hallo, bonjour.
Bonjour. Ich höre dich sehr gut.
Ja, wie schön. Wir sehen uns auch.
Absolut, vor allen Dingen sehen wir uns heute endlich mal in Paris.
Ja, wir sind endlich da, liebe Leute da draußen. Wir sind angekommen, kurz vor den Olympischen Spielen. Und jetzt geht's hier auch los auf diesem Kanal.
Es geht los.
Hi, ich bin Florian Wellbrock und hier kommt der Sportschau Olympia Podcast.
Ja, hallo, also wir sind Kerstin Hermes und Moritz Cassalet und kennen uns schon viele Jahre, weil wir zusammen bei der Tour de France auch schon gearbeitet haben.
Ja, aber wir haben noch nie einen Podcast zusammen gemacht.
Das ist korrekt. Ich höre immer deinen Podcast, den Tourfunk.
Deinen auch, mit Hajo Seppel zusammen, Geheimsache Doping.
Ja, das ist richtig. Also wir haben schon ein klein bisschen Vorerfahrung, was Podcasts betrifft, aber den Olympia-Podcast, der ist für mich neu. Du bist ja schon ein alter Hase.
Ja, wir haben das in Peking auch schon gemacht und wir machen es eigentlich ähnlich hier in Paris auch. Also wir nehmen euch einfach komplett mit in die Olympischen Spiele. Zweimal am Tag wird es eine neue Folge geben. Ab Samstag dann so richtig, morgens um 6, dass ihr so wisst, okay, das muss ich wissen.
Echt,
das ist am Abend
Uhr
passiert.
Kommen wir schon raus? Ja, okay.
Ja, musst du früh aufstehen ausnahmsweise mal. Und nach, also da bekommt ihr sozusagen das Update, dann wisst ihr genau Bescheid, was los ist. Und nachmittags gibt es eine längere Folge, 16 Uhr.
Ja, da haben wir uns spannende Gäste immer eingeladen dafür. Also eigentlich jeden Tag sprechen wir mit den spannendsten Sportlerinnen und Sportlern, mit Funktionären, mit Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Und da erfahrt ihr dann so ein bisschen mehr, was so hinter den Kulissen auch abgeht, was die deutschen Sportlerinnen und Sportler bewegt. Und hoffentlich haben wir dann auch die ersten Medaillengewinnerinnen und Gewinner hier am Mikrofon.
Ja, wir nehmen euch mit. Wir sind auch draußen. Wir nehmen euch mit an die Sportstätten. Und wir sitzen aber hier im Deutschen Haus.
Ja, Moment, apropos draußen, du warst ja schon draußen, ne? Du warst schon ein bisschen in der Stadt unterwegs.
Ich war schon ein bisschen in der Stadt, ich war schon in Montmartre,
ja.
Künstlerviertel.
Hast du dich malen lassen?
Nee, ich bin mehrfach in die Verlegenheit gekommen, das zu tun, aber wollte ich dann doch nicht. Aber es war schön, ich habe ein Bierchen getrunken und schöne Musik gelauscht, also ich habe Paris schon so ein bisschen aufgesaugt.
Ja, leider,
du ja leider nicht.
Nee,
ne?
Ich habe erstmal einen schönen Migräneanfall gehabt nach der Anreise und lag erstmal einen Tag flach. Aber jetzt ist alles wieder gut und jetzt können wir hier endlich zusammen aufnehmen.
Im Deutschen Haus, da waren wir stehen geblieben. Wir sitzen wirklich, das ist ein Rugby-Stadion neben dem Prinzenparkstadion. Roland Garros, die berühmte Tennisanlage, ist auch nebenan. Und hier ist auch die Fanzone vom Deutschen Olympischen Sportbund.
Deswegen habe ich gerade eben auch erst die Tür mal zugemacht, denn da draußen oder drinnen eigentlich im Stadion wird eine riesengroße Partybühne gerade aufgebaut, wo dann Clouseau zum Beispiel auch live auftreten wird, Revolverheld und noch mehrere deutsche Künstlerinnen und Künstler. Und drumherum ist so eine Art, oh, jetzt hört man wieder was.
Ja.
Gerade so eine Art Zaun. Warte
mal,
ich mach
mal
die
Tür auf.
Moment.
Genau. Das hat ordentlich Wumms. Vorhin haben die schon so einen Soundcheck gemacht. Das hört man schon. Also nebenan, Prinzenparkstadion, finden ja auch Fußballspiele beispielsweise statt. Ich glaube, wenn die hier voll aufdrehen, dann hören die das da drüben im Stadion.
Also ja, wahrscheinlich schon.
Die deutsche Fanzone mit jeder Menge Programm. Und wir sind halt hier, wo die deutschen Sportlerinnen und Sportler auch herkommen.
Ja, hoffentlich vor allen Dingen dann abends zum Feiern, wenn sie Medaillen gewonnen haben, ins Deutsche Haus. Das ist ja so üblich. Ihr kennt das vielleicht noch aus den vergangenen Jahren bei den Olympischen Spielen. Abends ist hier immer dann der große Empfang und dann werden die abgefeiert und manche bleiben auch sehr, sehr lange hier. Ich glaube, bis 2 Uhr hat das Deutsche Haus geöffnet und danach geht die Party dann möglicherweise auch draußen weiter.
Und weil wir hier sind, kommen die natürlich alle zu uns. Also wir werden viele prominente Gesprächsgäste haben in den kommenden 2,5 Wochen.
Ja.
Darauf freuen wir uns sehr.
Genau, also wir sind hier in so einem kleinen Raum. Eigentlich ist es eine Loge. Ich hätte mir Logen immer anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
ja,
so eine Loge, wie man sie aus so einem Fußballstadion vielleicht kennt oder vermutet, aber es ist im Grunde genommen, es ist ein kleiner Raum, es ist hier eine Theke drin mit einem Kühlschrank. Oh, wir haben vergessen, den Stecker rauszuziehen.
Das
man hört ihn vielleicht
ein bisschen,
ne? Brummen.
Naja, es wird übertönt von der Musik da draußen.
Ja,
gerade.
Genau. Und wir haben hier so einen Schreibtisch aufgestellt mit 4 Mikrofonen und da, so müsst ihr euch das vorstellen. Kleines Sofa ist ja auch noch.
Ja, und ihr hört uns natürlich gerne in der ARD Audiothek und zwar täglich 2-mal. Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns da, wo es geht und abonniert uns, weil dann verpasst ihr keine Folge, bekommt immer eine Nachricht, wenn es eine neue gibt und davon gibt es ein paar.
Genau, denn heute war ja schon ordentlich was los im Deutschen Haus, seitdem raus ist, wer die deutschen Fahnenträger sind bei der Eröffnungsfeier. Basketball-Weltmeister Dennis Schröder ist mit seiner Mannschaft ja eigentlich in Lille, spielt am Samstag dann gegen Japan, aber kommt natürlich zur Eröffnungsfeier hierher. Es gab ein Video von der Nachricht, ne, als er erfahren hat, dass er die Fahne tragen darf, da hat er erstmal überhaupt nichts gesagt. Also er hat so in die Kamera geguckt und hat so angedeutet, wie das geht, eine Fahne zu schwenken, aber gesagt hat er eigentlich nichts.
Der war, ich meine, der Mann hat schon viel erreicht, ist Weltmeister geworden, spielt in der NBA, hat eh ein riesen Publikum, aber da hast du schon gemerkt, okay, das ist dann doch nochmal was Besonderes für ihn.
Ja, und er hat dann zum Glück auch seine Sprache wiedergefunden.
Ist riesig, aber ich glaube, nicht nur für mich, nicht nur für meine Familie, ich glaube, sondern auch für alle Leute mit oder alle Kinder, alle, die aufwachsen in Deutschland, die in Deutschland geboren sind, aber ausländischen Hintergrund haben. Ich glaube, es ist ein Riesenerfolg, den jeder natürlich auch mit uns teilt. Und das ist nicht nur für mich, das ist natürlich für ganz Deutschland. Natürlich repräsentiere ich Deutschland auch an erster Stelle. Wirklich ein wichtiges Statement, was wir hier gesetzt haben.
Und unser allererster Gast, also ihr habt jetzt schon viel über uns erfahren, was wir hier so machen, wie wir hier produzieren, aber wir wollen natürlich heute auch schon unseren ersten Gast hören, nämlich die Fahnenträgerin. Sie ist eine der besten Judoka der Welt. Und zwar Anna Maria Wagner aus Ravensburg, aktuell Judo-Weltmeisterin und hat doppelt Bronze geholt bei den Olympischen Spielen in Tokio.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio. Du bist der erste Gast, den wir hier haben.
Danke.
Ich vermute aber mal, dass die noch größere Ehre ist, am Freitagabend die deutsche Fahne zu tragen. Ist das inzwischen so richtig bei dir angekommen?
Ja, so halb würde ich sagen. Es ist immer noch ein bisschen surreal. Ich hatte natürlich jetzt gerade schon ein paar Interviews und da kommt es ein bisschen näher. Aber ich glaube, so richtig real wird es, wenn man dann wirklich die Fahne auch in der Hand trägt.
Es gibt ein Video von dir, in dem zu sehen ist, wie du davon erfährst, dass du die Fahne tragen darfst. Das war schon sehr ergreifend, muss ich sagen, das mitzuerleben, wie du dich gefreut hast. Was war in dem Moment so in dir los?
Ich war im ersten Moment sprachlos, weil ich es gar nicht fassen konnte. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Also ich wusste, dass ein Anruf kommt. Und entweder habe ich die Zusage oder die Absage quasi, aber mit der Zusage habe ich irgendwie gar nicht gerechnet, weil die Konkurrenz auch einfach sehr, sehr, sehr stark war und Judo ja dann doch eine Randsportart ist und einfach die Reichweite auch nicht so hat und dementsprechend in dem Video sage ich auch am Anfang gar nichts, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen soll.
Aber die Tränen kullern.
Ja, und einfach nur die Tränen kullern. Ja, also überwältigt in dem Moment.
Aber warum? Also was bedeutet das für dich? Also warum ist es so ein emotionaler Moment?
Für mich ist es ja eine ganz, ganz tolle Wertschätzung für diese Arbeit, für diese harte Arbeit, die man in den letzten Jahren in den Sport reingesteckt hat. Und es ist für mich eh schon total schön, ein Teil von Team D zu sein und bei den Olympischen Spielen zu sein und dann zu erfahren, dass man irgendwie also eine von drei auserwählten Frauen zur Wahl steht, das war schon irgendwie für mich gar nicht greifbar, weil ich mich so in dem Bild gar, also nie gesehen habe, weil es einfach so viele verdient haben. Und als dann wirklich der Anruf kam, konnte ich es einfach nicht fassen und es war gleichzeitig einfach schön. Und ich freue mich riesig auch, den Judosport damit zu repräsentieren und die Randsportart quasi in Deutschland zu repräsentieren.
Hattest du schon Kontakt zu Dennis Schröder?
Nee, den hatte ich noch nicht, aber wird vermutlich bald aufgebaut, damit man sich ein bisschen abspricht, wie das dann wahrscheinlich läuft.
Ich habe im ersten Moment gedacht, so huch, ja, Dennis Schröder, Basketballer, der ist bestimmt sehr groß. Hoffentlich sieht es dann nicht komisch aus, wenn so groß neben klein. Und jetzt habe ich mich informiert und stelle fest, Dennis Schröder ist 1,85 und du bist 1,83 groß. Also von daher, es braucht gar kein Podest oder irgendwie sowas. Ja, genau, es matcht total zwischen euch. Hast du dich das auch vorher gefragt oder wusstest du, dass er nicht der allergrößte Basketballer ist?
Also ich wusste jetzt, dass er nicht der allergrößte ist, aber über die Größe bin ich ehrlich, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich wäre mit jedem eingelaufen. Ich freue mich einfach, dass ich dabei bin. Und jetzt ist es Basketball. Ich habe die Weltmeisterschaft auch ein bisschen verfolgt damals, deshalb schon cool dann.
Es ist ja noch gar nicht, also zumindest für uns, noch gar nicht so wahnsinnig viel bekannt über diese Feier. Also klar ist, ihr fahrt mit zwei Schiffen über die Seine und dann steigt die Höhe des Eiffelturms irgendwann aus, aber mehr wissen wir noch gar nicht. Weißt du inzwischen mehr und müsst ihr das alles mal üben vorher?
Also ich weiß auch nicht mehr. Ich habe mich auch ehrlich gesagt davor gar nicht so dolle damit beschäftigt, weil ich mir einfach denke, wenn es dann losgeht, dann läuft einfach alles. Und ja, ich glaube, dann wird dann vorher, wenn man die Fahne in die Hand bekommt, hat man für ein paar Minuten Zeit, um sich einzugrooven und zu üben und dann mal schauen, wie es wird.
Lass uns mal über deine Anreise nach Paris sprechen. Die war ja anscheinend nicht so ganz so proper, oder? Was war da los?
Wurde mein Zug spontan umgebucht, aber das war ja eher eine freudige Nachricht, weil ich ja dann zur Fahnenträgerin gewählt wurde und deshalb musste ich heute früher anreisen.
Hat das gepasst?
Es hat geklappt, ich hatte ein bisschen Verspätung, aber es war noch vertretbar.
Okay.
Und dein allererster Eindruck? Meine, gut, du hast wahrscheinlich jetzt vom Bahnhof hierher noch nicht so viel gesehen.
Also ich wurde nett empfangen und bin dann hierher gefahren und habe jetzt quasi ein bisschen das deutsche Haus schon gesehen und die Mixed Zone oder Fanzone. Und da muss ich sagen, gefällt mir schon sehr gut und also sieht mega aus. Also total coole Idee, was da entstanden ist.
Hier. Unser Studio ist auch schön, ne? Hier, oder?
Ja, ist auch schön.
Kann an der Gemütlichkeit noch ein bisschen arbeiten, finde ich.
Du hast in Tokio 2x Bronze gewonnen und dein Ziel für Paris hast du auch sehr klar formuliert, du willst Gold holen. Bist du als Weltmeisterin da jetzt eigentlich auch automatisch Favoritin?
Ich würde sagen, ich zähle zu den Favoriten, aber beim Judo kann ja ganz schön viel, also schnell viel passieren und bei jedem Wettkampf ist das Rennen neu eröffnet um Gold. Also beim Judo kann man nach 30 Sekunden von der Matte gehen als Verlierer, aber man kann auch am Ende als No-Name rausgehen als Sieger. Also das ist auch gleichzeitig das Schöne, dass jeder eigentlich die Chance hat zu gewinnen.
So unvorhersehbar.
Genau, alles, ne? Genau. Ja. Und deshalb, ich zähle wahrscheinlich schon zu den Favoriten, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Starke bei mir. Deshalb Kampf für Kampf muss man erstmal schauen.
Und endlich wieder Olympia mit Zuschauern, ne? Ist das nochmal eine andere Vorfreude jetzt?
Ich freue mich total. Also vor allem hier in Paris, Frankreich, Judo, sehr, sehr groß. Ich habe ja dieses Jahr schon in Grand Slam gekämpft und es ist eine bombastische Stimmung. Also die Stimmung in der Judo-Halle, die wird sehr, sehr gut und darauf freue ich mich tatsächlich.
Sind irgendwie Liebste von dir auch hier auf der Tribüne?
Ja, Freunde, Familie, sind sehr, sehr viele da. Da es ja so nah ist, war es ja sehr cool. Kommen die meisten tatsächlich auch mit dem Zug rübergefahren und werden, meinen Kampftag mitverfolgen.
Was ist denn an Olympia grundsätzlich das Schönste für dich? Ein bisschen erfahren bist du ja schon.
Also erstmal finde ich, ist es einfach was Besonderes, weil es nur alle 4 Jahre ist. Und dann finde ich einfach dieses Zusammenkommen der ganzen Welt in, ich sage jetzt mal symbolisch, einem Dorf, finde ich total cool. Der Austausch, dann dieses Pinstauschen, einfach dieses friedliche Zusammenkommen. Jeder kommt eigentlich so aus dem gleichen Grund, die Jagd um die Medaillen und alle trainieren wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben darauf hin und ja, man ist irgendwie so unter den Gleichen. Das finde ich total schön.
Du bist nach Tokio, da hast du offen drüber gesprochen, deswegen hoffe ich, dass es okay ist, dass ich das so anspreche, in so ein Loch gefallen. Also man nennt es Post-Olympia-Depression, hast wie keinen Antrieb mehr gespürt, irgendwie weiter. Und das geht tatsächlich vielen Sportlerinnen und Sportlern so. Hast du auch erzählt, dass sich einige bei dir gemeldet haben, nach großen Erfolgen, dass einem vielleicht so ein bisschen die Motivation fehlt. Wie bist du da wieder rausgekommen?
Erstmal, glaube ich, war es ganz wichtig, dass ich es akzeptiere, dass es gerade so ist und man sich da nicht so reinsteigert. Und dann habe ich versucht, für mich einfach Stück für Stück irgendwie einen geregelten Tagesablauf zu organisieren, ins Training zu gehen, Termine zu legen und einfach wieder ein bisschen reinzufinden in den Sport. Es hat mir, bin ich ehrlich, am Anfang keinen Spaß gemacht. Ich bin einfach ins Training gegangen, weil ich gedacht habe, irgendwann wird's schon. Und es ist dann irgendwann auch wieder geworden. Also es wurden dann einfach mit den Tagen, mit den Terminen, wurden die schlechten Tage quasi weniger und die guten Tage mehr. Und so habe ich quasi zurück zur Liebe zum Sport gefunden.
Wir wünschen dir, dass diese Liebe natürlich hier bei den Olympischen Spielen dann auch noch mal wachsen kann vielleicht und es hinterher dir dann viel, viel besser geht. Wie schön, dass du bei uns warst. Also wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß. Erstmal am Freitag mit Dennis Schröder und der Fahne und dann natürlich auch bei den Spielen ganz viel Erfolg. Daumen sind gedrückt.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ein bisschen Zeit ist noch bis zur Eröffnungsfeier, aber die ersten Wettbewerbe laufen schon. Also direkt gegenüber, wir haben gesagt, hier im Prinzenparkstadion beispielsweise hat das Fußballturnier schon begonnen. Spanien gegen Usbekistan 2-1. Wir haben viele Fans schon gehört. Es waren vermutlich die Usbeken.
Ja, die waren laut.
Ja, die waren laut. Und Argentinien gegen Marokko in Saint-Étienne. Und Rugby läuft auch schon.
Ja, und die ersten beiden deutschen Mannschaften sind auch schon vor der Eröffnungsfeier dran. Die deutschen Handballerinnen spielen gegen Südkorea. Deutschland hat sie ja zum ersten Mal seit 16 Jahren überhaupt qualifiziert, die deutschen Handballerinnen. Und Deutschlands Fußballfrauen spielen in Marseille gegen den WM-Vierten Australien. Also ihr merkt schon, die Spiele sind nicht nur in Paris übers ganze Land verteilt. Sogar auf Tahiti sind die Olympischen Spiele. Darüber sprechen wir auch noch mit unserem Korrespondenten dann. Also wir bleiben die ganze Zeit ganz nah dran für euch, egal wo Wettbewerbe stattfinden.
Ja, jetzt gucken wir aber mal auf das Herz Frankreichs, auf die Hauptstadt. Wie bereit ist Paris für die Spiele? Und wie sehr freuen sich die Pariser auf und über Olympia oder eben vielleicht auch nicht? Und wer könnte das besser beurteilen als jemand, der bzw. die seit Jahren hier lebt und für die ARD aus Paris berichtet? Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen, Stefanie Markert. Aber eigentlich müsstest du uns ja willkommen heißen in deiner Stadt hier. Ne?
Bienvenue.
Genau. Danke.
Merci beaucoup.
Aber schön, dass du da bist hier bei uns und zu uns gekommen bist in unser Sportschau Olympia Podcast Studio. Seit wann lebst du hier in Paris?
Seit Ende 2020, also da war noch Covid und die Inzidenzen waren so hoch, dass man mir gesagt hat, du könntest auch aus Leipzig arbeiten. Aber ich habe gesagt, nee, ich gehe schon nach Frankreich, nach Paris.
Muss man überlegen, Inzidenzen, was war das nochmal? Ja, lange her.
Genau.
Und wie sehr hat sich jetzt Paris verändert für die Spiele?
Ja, also Paris ist auf jeden Fall bereit und auch das Departement nördlich von Paris. Man hat ja in Paris selbst nur ein Stadion neu gebaut. Das konnte ich mir auch angucken, ganz schick im Norden, die Arena Porte de la Chapelle. Und da sind jetzt schon mitgedacht zwei
Schulsport, ne?
Ja, zum Beispiel. Ich habe da auch schon so einen Weltcup gesehen, da war die ganze Elite da, war super spannend, tolle Stimmung. Und dort, wo die sich aufgewärmt haben, da sind dann zwei Schulsporthallen, also für danach, da können dann die Kids trainieren. Und ansonsten gibt's hier in Paris, was man eben ganz doll sieht, diese temporären Stadien für Beachvolleyball hinterm Eiffelturm oder auf dem Concordeplatz für die urbanen Sportarten. Also das ist sehr sichtbar. Und ansonsten ist natürlich auch sichtbar, dass es 44.000 zwei Meter hohe Metallgitter gibt, die die ganze Seine absperren für die Eröffnung. Das ist natürlich gerade so ein negativer Punkt, aber gut, Security first.
Mhm. Ja, wir haben ja sowieso viel gehört über die Sicherheitsbedenken hier im Vorfeld, auch dass die Seine schmutzig sein soll. Sind das so die üblichen Negativmeldungen, die es immer vor Olympia gibt? Ich erinnere mich auch noch an Athen beispielsweise, da hieß es vorher, ach Gott, die Sportstätten, die wären alle überhaupt nicht fertig und am Ende waren sie dann doch fertig. Oder sind das tatsächlich Probleme?
Also ich glaube, bei Athen möchte ich mich jetzt nicht zu weit raushängen, aber ich glaube, da gab es wirklich große Probleme. Und ich habe mir, aber ich muss wirklich
einmal
sagen.
Einmal kurz für die Jüngeren unter uns, das waren Spiele vor 20 Jahren, ne? Also
2004 war das, ja.
Ich glaube, das war wirklich ein bisschen kompliziert. Ja, am Ende, na klar. Nee, aber Paris ist wirklich eine Stadt, was die Infrastruktur für Olympia betrifft, die am wenigsten deshalb kritisiert worden ist, weil es wirklich, also ich habe wirklich eine Übergabe nach der anderen verfolgt, war an ganz vielen Orten, habe das auch gesehen, was die gemacht haben. Mit Holz, recyceltes Material. Eine ganz kleine Szene nur. Zum Beispiel für das Aquazentrum nördlich von Paris. Da haben die Kinder der Vorstadt dort 1000 Tonnen gelber Deckel gesammelt von Plastikflaschen und diese sind dann eingesprengselt worden in die Sitze. Also man hat versucht, die Leute mit einzubeziehen. Also viel nachhaltig gebaut mit Sonnenkollektoren und so weiter. Und es ging wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe gedacht, wie schaffen die das nur? Aber die haben das wirklich durchgezogen. Es ging geräuschlos, muss man sagen. Ja? Mhm. Und das fand ich fantastisch. Die haben sich natürlich manchmal auch ein bisschen verplant. Also zum Beispiel das Aquazentrum, da sind zu wenig Plätze. Sie haben mehr an das danach gedacht als an Olympia. Und deshalb finden die Schwimmwettbewerbe jetzt nicht im Schwimmzentrum, sondern in einer Arena La Défense in dem Wolkenkratzer Viertel statt. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Aber sonst ging das wirklich richtig gut über die Bühne und ich hatte sehr oft hier Gummistiefel an und einen Helm auf und war begeistert, zuletzt vom Beachvolleyballstadion. Da habe ich dann noch gesagt, sagen Sie mal, die Sitze sind doch alle ziemlich abgewetzt hier. Und da sagte mir der Bauleiter, Madame, hier ist nichts neu.
Das ist alles recycelt von anderen Orten. Das Gestänge, worauf das steht und so weiter. Wir nutzen alles nach und selbst der Sand, der geht danach in die Beachvolleyclubs der Kids in den Vorstädten nördlich von Paris. Großartig.
Ja, ich höre immer wieder, sollen die nachhaltigsten Spiele ever werden. Das ist natürlich immer so ein Schlagwort, was man schnell mal reinbauen kann in so eine Bewerbung und in die Öffentlichkeit, aber es wirkt ja zumindest so, als wäre der Ansatz richtig so, ne?
Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass Olympia je nachhaltig werden kann, total, weil natürlich kommen Hunderttausende angeflogen und so weiter und so fort. Man hat aber immerhin gesagt, man will nur halb so viel CO2 ausstoßen wie bei den Spielen zum Beispiel in London. Das ist die Vergleichsmarke und ich glaube, da liegt man ganz gut bei.
Aber jetzt hast du meine Frage nach den Sicherheitsbedenken und nach der SEN gar nicht wirklich beantwortet.
Ja, die Begeisterung spült mich sozusagen fort. Die SEN, also zwei Sachen. Also Sicherheitsbedenken, natürlich sind die groß. Ich habe auch den Innenminister öfter mal beobachtet, der jetzt nur noch kommissarisch im Amt ist. Der hat auch einmal gesagt, 100 Jahre keine Spiele und jetzt sind sie wieder hier und ausgerechnet, ich bin Innenminister. Also der hat wirklich viele graue Haare bekommen. Auch Polizeiexperten haben gesagt, das ist so gefährlich und gerade jetzt in Frankreich herrscht ja seit Monaten die höchste Terrorstufe. Die Verantwortlichen, auch der Präfekt von Paris, die sagen immer, wir haben mit dem Worst Case geplant.
Ja, aber herrscht die denn, weil die Sicherheitslage wirklich so angespannt ist oder herrscht sie, damit sie Maßnahmen treffen können für die Sicherheit, die sie sonst gar nicht treffen könnten?
Diese höchste Terrorwarnstufe wurde verhängt nach dem Attentat auf das Krokus Center bei Moskau.
Ja.
Und seitdem gilt das. Und ab März war das. Und ab Mai gab es dann nochmal so eine Sonderstufe sozusagen für den olympischen Sommer. Deshalb natürlich höchste Terrorwarnstufe. Wir haben ja hier auch immer wieder glücklicherweise nur kleinere Anschläge. Der Innenminister hat jetzt nochmal gesagt, für die Spiele, für die Eröffnung liegen ihm keine konkreten Anschlaghinweise vor. Das ist abgesprochen mit weltweit den Geheimdiensten. Gut zu wissen und wir hoffen, dass es auch so bleibt.
Ich habe schon erwähnt, ich war gestern am Sacré-Cœur oder bei der Sacré-Cœur?
An
so oben Montmartre.
Auf dem Montmartre.
Genau, auf dem Montmartre, ein ganz tolles Künstlerviertel und da ist mir auch aufgefallen, ich war da vorher schon ein paar Mal, aber wahnsinnig viel Polizei. Also tatsächlich, es ist wirklich wahrnehmbar, alle 10 Meter. Auch schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen. Also das ist schon sehr auffällig hier.
Ich merke schon, dass das Leute, die jetzt herkommen, irgendwie irritiert, auch meine Gäste privat oder so. Also wir sind da schon ein bisschen dran gewöhnt. Wenn ich früh ein Croissant bei meinem Bäcker im Haus hole, dann drehe ich mich um und da waren da schon vor Monaten 3 Leute mit Maschinengewehr hinter mir. Ist normal.
Okay, also das heißt, wir sollten uns da jetzt auch nicht irgendwie von beeindrucken lassen sozusagen.
Nein.
Jetzt ist die Eröffnungsfeier ja am Freitag auf der Seine. 300.000 Zuschauer links und rechts sind da geplant, jedenfalls, die am Ufer stehen sollen. Das Gebiet ist seit Tagen weiträumig abgesperrt. Ist es nicht alles auch irgendwie ein bisschen verrückt?
Das hat sogar Emmanuel Macron gesagt. Ich war beim Olympia-Empfang im Élysée-Palast. Da war er mit Tony Estanguet, dem Chef vom Organisationskomitee, und auch mit Thomas Bach, dem IOC-Chef. Und da hat er gesagt, ja, die Idee ist verrückt, aber wir liefern. Ja, also dessen ist man sich hier schon bewusst. Man will natürlich immer alles ein bisschen besonders machen. Ich glaube schon, dass intern die Leute sagen, oh Gott, was haben wir uns da eingebrockt? Aber nun gibt's irgendwie kein Zurück mehr. Und es waren ganz viele Schwierigkeiten auf diesem Weg. Also ich habe auch mit dem Zeremonienmeister da gesprochen, der sagte, ja, dann hatten wir die Tänzer auf der einen Brücke da und dann fing die an zu schwingen und dann hörte die auch nicht mehr auf. Also mussten wir die Tänzer dort halbieren, die Anzahl und so weiter. Also sie haben Learning by Doing gemacht, ja, auch mit den Booten, weil es hatte zu viel geregnet bei den Proben und dann war das ein reißender Fluss. Teilweise hatte ich wirklich Angst, dass die unteren Tribünen wieder weggeschwemmt werden. Und da haben sie dann auch andere Boote genommen, die vielleicht dem besser widerstehen können, weil es muss auf die Sekunde müssen die Leute aussteigen aus den Booten. Die haben pro Boot, je nachdem wie groß das ist, für die Athleten, müssen die in 1 bis 3 Minuten darunter. Ich weiß nicht, wie das gelingen soll. Und ich glaube, von A bis Z hat man bei der Bewerbung vielleicht nicht gedacht, was das dann im Endeffekt ausmacht.
Ja, wir haben ja mit Anna-Maria Wagner eben schon auch drüber gesprochen. Die weiß auch noch nicht so genau, was auf sie zukommt. Und übrigens unsere Kollegen, die diese Eröffnungsfeier übertragen werden, auch nicht.
Ja, doch, die sind in so einer Art Briefing gerade.
Genau, aber es ist ganz normal, dass normalerweise sie so eine Generalprobe sehen in einem Stadion, ja, wo stimmt, natürlich von draußen keiner zugucken kann, wo du alles einmal durchspielen kannst, um sich dann eben auch bestmöglich vorzubereiten. Das gibt's diesmal gar nicht. Du kannst es ja nicht proben. Es wird auch für die Reporter zumindest sehr viel Freestyle sein, weil keiner weiß wirklich, was passiert.
Auf jeden Fall. Also ich war selber bei so einer Probe mal dabei und dann kamen die ganzen Boote vorbeigeschippert. Die hatten dann teilweise schon so eine Liechtenstein-Flagge oder so drauf. Da haben sie getestet, getestet, wie groß die Buchstaben sein müssen. Das war ein kleines Schiffchen gewesen, ne? Ja, manchmal sind ja mehrere Länder drauf. Da haben sie getestet dann, wie groß die Buchstaben auf diesen Fahnen sein müssen, damit man sehen kann, was das für eine Mannschaft ist. Also sehr, sehr witzig, ja. Und das war dann so abgesperrt. Gestern hat meine Kollegin eine Mutter getroffen, die hatte einen QR-Code, diesen Pass, mit dem man dann über in diese Sicherheitszone kann. Den hatte sie, aber durch die Probe war alles gesperrt und die konnte dann nicht ihr Kind aus dem Kindergarten auf der anderen Seite abholen. Also es geht bis ins Privatleben rein, die Olympischen Spiele, ja.
Ja, aber wenn du das dann so erzählst, dann ist natürlich die Frage, ich meine, wir hören ja auch viel, dass die Pariser sich angeblich überhaupt nicht so auf die Olympischen Spiele freuen. Klar, wenn man natürlich dann direkt davon betroffen ist, von sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass man auch irgendwie ein bisschen genervt ist. Aber das, was wir so bis jetzt mitbekommen irgendwie, also ich habe nicht den Eindruck, dass ganz Paris keine Lust hat auf die Olympischen Spiele. Wie erlebst du das?
Nee, das kann man nicht so sagen. Aber interessant, wir haben gestern auch jemanden rufen gehört hinter diesen 2 Meter hohen Barrieren. Hallo, schöne Grüße auf die andere Seite des eisernen Vorhangs. Oh. So weit ging das, ja. Aber ich kann ein Beispiel nennen. Also ich war beim Fackellauf dabei, also ich durfte sie natürlich leider nicht selber tragen, aber am 14. und 15. Juli, also pünktlich zum Nationalfeiertag, war die Flamme schon zweimal hier 2 Tage lang in Paris und es waren sage und schreibe 500.000 Menschen auf den Beinen und haben diesen Weg verfolgt. Paris hat sich dieser olympischen Flamme zu Füßen gelegt, es war ein irres Programm. Aus dem Moulin Rouge kamen die Cancan-Tänzerinnen früh raus. Das Ballett der Opera von Paris kam raus auf die Straße und hat Schwanensee getanzt. Plus Event für alle. 200 Leute durften eine kostenlose Ballettstunde beim Maestro persönlich, dem Opernrepetitor, nehmen. Und überall war was los. Und überall, wo die Flamme hinkam, war danach Volksfest. Und es gibt auch eine Umfrage, nachdem dieser Fackellauf wirklich von 85% der Menschen sehr positiv bewertet wird. In ganz Frankreich waren schon über 6 Millionen Menschen an dem Lauf der Fackel. Und nicht nur, dass es ein positives Bild auf Frankreich wirft und auf die olympische Bewegung und die Spiele, sondern auch, und das fand ich wichtig, weil Frankreich gerade sehr zerrissen ist nach den Neuwahlen, die es hier gab, die Flamme hat wirklich einen sozialen Zusammenhalt geschaffen und das ist sehr, sehr wichtig.
Ich war jetzt bei der Tour de France vorher als Berichterstatter und da sind wir auch durch ein paar Dörfer gefahren, die schon voll aus dem Häuschen waren, weil so am Tag oder 2 Tage später die Fackel da durchkam, waren auch so olympische Ringe aufgebaut oder hast du schon richtig gemerkt, also das ist natürlich auch nicht immer repräsentativ, aber viele freuen sich wirklich auf diese Spiele. Und weil du den Fackellauf erwähnst, mal kurz Name-Dropping, morgen kommt, glaube ich, Snoop Dogg in die Stadt, ne? Der durchs Saint-Denis mit der Fackel läuft.
Ja, genau. Also die haben hier, um die Jugend auch so ein bisschen dafür zu begeistern und damit die kommen, haben die Rockstars, Popstars auch sozusagen hierher gelotst, die das dann tragen werden, die Fackel, sogar bis aus Korea. Ich war vor dem Louvre, da waren Leute selbst aus Deutschland angekommen, um die 200 Meter Fackellauf zu sehen von Jin, einem K-Pop-Star.
Kennen wir alle.
Ja, ich muss mir erstmal alles erklären lassen.
Nee, das willst du nicht.
Die haben, und das war eine ganz tolle Situation, er lief dann am Ende nicht dort, wo die Massen standen, das fand ich dramatisch traurig für die, aber es war trotzdem eine Mega-Stimmung, weil an diesem Kreisel vor der Louvre-Pyramide kamen dann natürlich normale Menschen auf dem Bicycle, auf dem Fahrrad da vorbei oder auch ein Eisverkäufer und diese jungen Damen haben dann gebrüllt und haben die begrüßt, als wäre es dieser K-Pop-Star und die Leute haben mitgemacht. Es war eine super Stimmung und wie gesagt, ich hoffe symptomatisch für die Spiele.
Wie lange müssen die immer laufen mit der Fackel?
200 Meter.
Ah ja, ah, gut. Das,
nur
das
200 Meter
und kriegen die meisten ja hin.
Das ist 4,5 Stundenkilometer. Also es ist, wenn man normal wandert, gehen, ne? Sind sogar 5 Stunden, also ganz langsam. Also die gehen.
Worauf freust du dich denn jetzt am meisten? Dass es endlich losgeht.
Dass es losgeht, ja. Ich hoffe, wir haben ja so eine schöne Akkreditierung, dass ich die auch mal nutzen kann, nicht nur zum Arbeiten, Tag und Nacht. Also ich habe jetzt die letzten 2 Nächte, glaube ich, 2 oder 3 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das bis Ende der Spiele durchhalte, aber muss ich irgendwie, weil ich würde mir gerne natürlich auch mal irgendeinen Wettkampf angucken. Ich war in Versailles, habe das Reitstadion gesehen. Interessiert mich eigentlich sonst nicht so sehr Reiten, aber in der Kulisse dachte ich mir,
Wahnsinn, ne?
Bogenschießen vom Invalidendom, auch nicht sonst so meine Sportart, aber doch, würde ich mir gerne angucken. Breaking mal auf dem Concordeplatz und ich will unbedingt mal zum Sportklettern gehen im Norden von Paris. Ganz tolle Sportanlage, die kommt nachher auch den Kids der Vororte da zur Verfügung, die gewinnen das sozusagen, die können dann Sport treiben und ich will so viel wie möglich aufsaugen in die Fanzone und natürlich auch hier ins Deutsche Haus kommen.
Ja, Stefanie, ich merke, du hast Lust, ich freue mich auch sehr. Schön, dass du unser Gast warst und wir freuen uns, deine Stadt in den nächsten 2-3 Wochen noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Unsere ARD-Korrespondentin Stefanie Markert im Podcast. Dankeschön. Bitte.
Ja, das war unser erster Aufschlag. Aufschlag in der Nähe vom Roland Garros, passt vielleicht auch.
Um im Bild zu bleiben.
Ja, Freitag ist die Eröffnungsfeier und vorher kommen wir am Freitagmorgen noch mit einer neuen Folge raus und dann haben wir auch wieder einen spannenden Gast, das können wir jetzt schon sagen.
Ja, und dann ab Samstag jeden Tag 2 Folgen, wie gesagt, nachmittags eine längere, morgens dann so ein kurzes Update. Findet ihr alles in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst Podcast hört, am besten ihr abonniert uns gleich, damit ihr dann nichts verpasst. So, das war's. Ja. Du hast die 4 Schokocroissants nicht gegessen, die ich dir mitgebracht habe.
Warte mal, 1 habe ich gegessen.
Eins, immerhin.
Ja, gut. Die sind morgen noch gut. Der Kühlschrank läuft ja noch, wie wir gehört haben. Da tun wir die einfach rein. Morgen geht's weiter.
Lecker, Schoko-Croissants vom Vortag.
Also, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns am Freitag wieder, wenn ihr wollt.
Bis dann.
Tschüss.